lese uns den Predigttext aus Markus 8, Verse 34 bis 38. Und er rief die Volksmänner samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner oder meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute kehren wir erwartungsvoll zum Markus-Evangelium zurück. Während der Adventszeit und an Weihnachten und zum Jahreswechsel hatten wir andere Bibeltexte ausgelegt. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Reihe und steigen nicht an irgendeinem Punkt wieder ein, sondern genau dort, kann man sagen, wo die zweite Halbzeit dieses Evangeliums beginnt. So wie ein Fußball- oder Handballspiel zwei Halbzeiten hat, kann man auch das Markus-Evangelium in zwei markante Halbzeiten einteilen. Es gibt nur keine Halbzeitpause dazwischen. Die erste Halbzeit ging von Markus 1,1 bis 8,30. Und da ging es in der ersten Halbzeit um die Frage, wer ist Jesus? Und alles trug dazu bei, zu klären, für die Jünger zu verstehen, wer ist Jesus? Und diese erste Halbzeit endete dann mit dem berühmten Bekenntnis des Petrus in Markus 8, Vers 29, wo er sagt: Du bist der Christus. Und die Parallelstelle bei Matthäus 16 hat die vollständige Fassung, dass er auch noch gesagt hat: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und man kann sagen, endlich ist das klar. Endlich hat es jemand begriffen und eindeutig auf den Punkt gebracht. Das war das Ziel der ersten Halbzeit. Und in dieser Einsicht des Petrus kommt alles zum Ziel, was Jesus seinen Jüngern Schritt für Schritt nahegebracht hat. Und die Weihnachtstexte waren dann eine wichtige Ergänzung und Bekräftigung, weil uns diese Weihnachtstexte, zum Beispiel Johannes 1, was wir am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgelegt haben, nochmal unterstrichen und weiter erläutert haben, was das heißt. Jesus ist Gott. Das Kind, was dort in der Krippe lag, ist wirklich Gott. Und Gott wird wirklich Mensch. Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Mit dieser Fanfare endet die erste Halbzeit des Markus-Evangeliums. Und von jetzt an, ab dieser Minute, läuft die zweite Halbzeit. Und jetzt richtet Jesus den Blick seiner Leute auf die bevorstehenden Ereignisse in Jerusalem und damit auf seine Passion. Und die ersten drei Verse der zweiten Halbzeit haben wir noch vor der Weihnachtspause gewissermaßen auch noch mit ausgelegt. Sie können das nochmal nachhören über unsere Homepage beg-hannover.de. Vers 31, Markus 8, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen, das war eine Selbstbezeichnung von Jesus, müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. So ging es weiter. Und jetzt ist die große Frage, was wird dort eigentlich in Jerusalem mit dem Sohn Gottes geschehen? Und nicht nur mit ihm, denn sofort, hier in Vers 34, sofort nimmt Jesus seine Jünger, nimmt Jesus uns mit in diese Perspektive hinein. Und wir müssen sofort fragen, was wird das, was dort in Jerusalem mit Jesus gemacht wird, für alle diejenigen bedeuten, die zu Jesus gehören? Welche Konsequenzen werden sich für die daraus ergeben, die an ihn glauben, die es wagen, ihr Leben an ihn zu binden? Und an Petrus merken wir, er ahnt diesen Zusammenhang, wie es jetzt mit Jesus weitergeht. Das wird sich massiv auf meinen eigenen weiteren Lebensweg auswirken. Und deswegen reagiert er auch so angepiekst hier und sagt, bloß nicht. Und weil es so ist, weil Jesus seine Jünger, weil Jesus uns sofort in diese Perspektive mit hineinnimmt, formuliert unser Herr gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit seine große Einladung. Er breitet die Arme weit aus. Vers 34, und er rief, nicht nur die Jünger, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, das kann man auch übersetzen, nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Jesus sagt von Anfang an, klipp und klar, ohne jede Beschönigung, was es bedeutet, in seine Nachfolge zu treten. Und deswegen heißt unser Thema, das wir als Motto gewissermaßen über diesen Text schreiben, die Tragweite der Bekehrung, die Tragweite der Bekehrung. Und Markus macht unzweideutig klar, diese Sätze richten sich eben nicht nur an ein Spezialkommando, nicht an eine besonders fromme Pioniertruppe, sondern diese Worte richten sich an alle, denen das Evangelium gesagt wird. Das ist kein Spezialprogramm für Sondereinsatzkommandos. Er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen. Was Jesus hier sagt, das gilt für jeden Christen. Welchen Ernst finden wir hier? Welches unheimliche Gewicht, auch welche Wucht steckt in dieser Einladung? Wer jetzt mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Vor kurzem ist ein neues Buch erschienen im SCM Verlag. Christliche Medien, herausgegeben von Michael Diener und Ulrich Eggers unter dem Titel Mission Zukunft. Und dort schreiben verschiedene Leute Artikel darüber, was Mission in unserer Zeit bedeutet. Und einer, der dort auch eingeladen wurde, einen Artikel beizusteuern, das ist der theologische Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD hier in Deutschland. Also man kann sagen, der Cheftheologe der EKD zum Thema Mission. Und er schreibt dazu Folgendes. Und vergleichen Sie das mal mit dem, was der Jesus hier sagt. Mission, sagt er, sollte, ich zitiere in Auszügen, einen bestimmten Stil, eine bestimmte Atmosphäre nicht verlassen. Diese deute ich an mit dem schönen alten Wort Anmut. Über Anmut ist im Duden Folgendes zu finden. Das seit dem 15. Jahrhundert bezeugte Adjektiv anmutig bedeutete zunächst verlangen, lustweckend. Aus diesem Wortgebrauch entwickelte sich die heute übliche Bedeutung gefällig. Liebreizend. Daher kann man formulieren, Mission ohne Anmut ist lieblos. Denn welche Farbe hat gute missionarische Spiritualität? Mit welchen anmutigen Mitteln imponiert der Glaube im Herzen anderer? Die Atmosphäre des Einladenden, sie sucht und liebt den anderen und will ihm deswegen die schönste Seite zeigen. Immer nur Auszüge. Sie versucht nicht, den anderen anzugehen, aufzurufen, anzusprechen oder aufzurütteln. Anmutige Mission präsentiert sich auf verlockende, gefällige Weise, so dass Neugier und Nachfrage sich küssen können. Sie steigt den Menschen nicht nach wie ein Lüstling, um ihm seine Sünden aufzuzeigen. Sie bietet sich selbst und ihre Wahrheit nicht jederzeit jedem an. Sie ist fein gekleidet und schön anzusehen. Sie macht sich attraktiv für den anderen. Wir brauchen einen guten Geist in jeder missionarischen Anstrengung. Aber gerade in einer Zeit, in der die Kirche ernsthaft Sorgen haben müssen, dass die Basis für die bisherige Kirchenstruktur wegbricht. Aha, Nachtigall. Gerade in einer Zeit, in der die Kirchen ernsthaft Sorge haben müssen, dass die Basis für ihre bisherige Kirchenstruktur wegbricht, dürfen wir nicht werben wie ein verzweifelter Liebhaber. Wir sollen ein anmutiges Glaubensbewusstsein haben, denn neue Freunde und Freundinnen Gottes werden zu Gott finden, wenn sie Sinn und Geschmack fürs Unendliche bekommen. Soweit der Cheftheologe der EKD in diesem von Michael Diener und Ulrich Eggers herausgegebenen Buch Mission Zukunft. Und jetzt vergleichen Sie damit unseren Predigttext. Und dann werden Sie sehen, wenn es nach den Kriterien von Herrn Gundlach ginge, wäre Jesus mit seiner Einladung glatt durchgefallen. Das ist das genaue Gegenteil von Anmut, was wir in unserem Predigtext finden. Es ist ein tiefer Ernst, eine aufrüttelnde Mahnung. Verstehen Sie, wenn jemand in einem brennenden Haus steckt und gerettet werden muss, wenn jemand dabei ist, mit der Titanic unterzugehen, dann sind nicht Anmut und Eleganz gefragt. Es wird sich auf der Titanic niemand beschwert haben, dass die Retter nicht anmütig genug gewesen sind. Dann braucht es andere Eigenschaften. Und die Vorschläge von Herrn Gundlach offenbaren, dass er offensichtlich nicht begriffen hat, in welcher existenziellen Situation sich die Eingeladenen der Mission wirklich befinden. Der dringliche Ton, der absichtsvolle Ton, der aufrüttelnde Ton in Markus 8 ist für Jesus übrigens keine Ausnahme. Sondern dieser Ton, dieser Geist aus Markus 8 ist die Ureinladung in die Nachfolge. Und in ganz vielen anderen Einladungen, die Jesus ausgesprochen hat, klingt diese Ureinladung wieder durch. Jesus hat die Kosten der Nachfolge immer wieder ganz offen auf den Tisch gelegt. Er hat den Leuten gesagt, worauf sie sich einlassen. Das war nicht anmutig. Jesus hat nicht neue Freundinnen und Freunde geworben, Gottes, sondern Jesus hat verlorene Sünder zur Rettung gerufen. Und Jesus hat den Ausstieg aus ihrem bisherigen Leben gefordert. Er hat nicht vorsichtig, charmant eine möglicherweise interessante neue Perspektive offeriert. Das ist die Tragweite der Bekehrung. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, all die Aussagen Jesu dazu zu zitieren. Nur ein paar Beispiele, die den Ton unseres Textes unterstreichen. Lukas 12, Vers 51, wo der Herr sagt, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, ich sage euch, ich bin gekommen, Entzweiung zu bringen, weil sie an ihm die Geister scheiden werden. Oder Lukas 13, Vers 24, da sagt der Herr, ringt darum, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen, versuchen und es nicht können. Oder Markus 14, Vers 26. Noch krasser. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und mit hassen meint Jesus nicht, jemanden abzulehnen, sondern zu sagen, die Hingabe an ihn soll so völlig sein, dass alle anderen Verhältnisse dagegen wie hassen aussehen. Das ist nicht anmutig. Johannes 12, Vers 51, wo unser Herr das so betont, dass immer und immer wieder, Lukas 12, Vers 51, der andere herausgefordert ist. Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, dann hast du nicht ein leichteres Leben. Jesus sagt nicht, wenn du zu mir kommst, dann bekommst du einen Geschmack für das Unendliche. Sondern Jesu Einladung zu Beginn dieser zweiten Halbzeit des Markus-Evangeliums ausgerufen, ist eine rote Karte für alle Versuche, den Menschen mit dem Evangelium zu umgarnen oder ihn irgendwie mit der Aussicht zu ködern, dass sein Leben ein bisschen interessanter, ein bisschen lockerer, ein bisschen erfüllter und ein bisschen leichter würde. Nein, es wird von Anfang an deutlich, es ist eine Ehre, in Jesu Dienst zu treten. Es ist eine Herausforderung, mein Leben an ihn zu binden. Und darum müssen wir diese Einladung, liebe Freunde, genau verstehen. Um einmal zu klären, bin ich persönlich dieser Einladung schon gefolgt? Lebe ich in dieser Nachfolge Jesu Christi? Und wenn das der Fall ist, wie kann ich selber diese Einladung richtig, angemessen, authentisch, so wie es dem entspricht, was Jesus gesagt hat, weitergeben? Petrus war dieser Einladung ja schon grundsätzlich gefolgt. Die Jünger haben mal gesagt, Herr, wir haben alles verlassen für dich. Und trotzdem hatten er und seine Jüngerkollegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht die volle Tragweite der Bekehrung erfasst. Man muss sagen, das war auch schwer zu verstehen für die Jünger und für sie noch schwerer als für uns. Denn sie lebten ja in dieser Zwischenzeit, wo die Kreuzigung noch nicht geschehen war, wo die Auferstehung noch nicht passiert war. Es war für sie schwerer. Sie hatten noch nicht die erklärenden Briefe von Paulus und Petrus, die wir haben. Es war für sie schwerer, das einzuordnen. Ganz gewiss. Aber der Herr hat sie da durchgeleitet. Und ich erinnere nochmal, was wir vor der Adventzeit Ende November schon sehen konnten. Petrus ist immer einer der Ersten gewesen, die es gegriffen haben. Und für Petrus lagen in diesen Momenten ja der Gipfel der Erkenntnis und der Tiefpunkt des Missverstehens nur kurze Zeit auseinander. Gerade in den Versen unmittelbar vorher der Gipfel der Erkenntnis und der Tiefpunkt des Missverstehens. Man kann sagen, da war die Grenze hauchdünn zwischen Weltklasse hier und Kreisklasse dort. Ja, zunächst der Höhepunkt. Du bist der Messias, der Sohn Gottes. Das war völlig klar. Das war Weltklasse. Und kurz danach der Tiefpunkt, geh bloß nicht ans Kreuz. Und wir hatten gesehen, das Erste, das war die größte Entdeckung, die man über Jesus machen kann. Und deswegen hat Jesus ihm dann ja auch gleich gesagt, das lesen wir bei Matthäus 16, das hat dir mein Vater im Himmel selbst offenbart. Darauf hättest du nie von selbst kommen können, Petrus. Und das Zweite, das war der größte Irrtum, den man über Jesus erliegen kann. Geh bloß nicht ans Kreuz. Und deswegen hat Jesus ihm wenige Zeit danach gesagt, weiche von mir, Satan. Petrus, was du jetzt sagst, das ist so falsch, das ist so irreführend, das ist so schädlich, dass du damit die Karte des Teufels spielst. Das hat dir mein Vater im Himmel gesagt. Weiche von mir, Satan. Weltklasse und Kreisklasse, Höhepunkt und Tiefpunkt. Es liegt so nah beieinander. Es ist völlig verständlich und nachvollziehbar auch, warum Petrus den angekündigten Leidensweg nicht einordnen konnte. Denn Petrus war noch voller Euphorie. Er hat erkannt, Jesus ist der Messias. Jawohl! Und jetzt purzelten die ganzen Vorhersagen der Propheten plötzlich klack, klack, klack in seinem Hinterkopf, wahrscheinlich in sein Gedächtnis. Was hatten nicht die Propheten alles gesagt? Wenn der Messias kommt, wenn die messianische Heilszeit kommt, wenn er sein Friedensreich beginnt, wenn er als König auftritt, jetzt geht's los! Das war die Euphorie des Petrus. Jesus ist der König! Und wir sitzen als Minister in der ersten Reihe. Aber Jesus kündigt als nächsten Akt in diesem Drama dann etwas ganz anderes an. Nachdem Petrus gesagt hat, du bist der Christus, sagt Jesus unmittelbar darauf, Vers 31, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und obersten Priestern verworfen werden. Und dann sagt Petrus, nein, das ist der falsche Fahrplan. So geht es nicht, Jesus. Jetzt kommt doch das tausendjährige Reich. Jetzt geht's doch in voller Macht los. Und wir sind dabei. Aber Jesus sagt, keine Krone ohne Kreuz. Und natürlich, der Petrus war nicht weltfremd. Petrus konnte auch eins und eins zusammenzählen. Petrus ahnte, was das für die Jünger des leidenden Messias bedeuten würde, wenn er wirklich ein leidender Messias werden würde. Das hatte Jesus ja auch in Matthäus 10 schon angekündigt. Haben sie euch verfolgt, werden sie mich verfolgen. Also man kann sagen, die Ablehnung des Leidensweges durch Petrus entsprang nicht nur seiner selbstlosen Sorge um Jesus. In der unreifen Theologie der Jünger war zu dem Zeitpunkt noch kein Raum für das Kreuz. Und mitten hinein in diese Situation, wir müssen diesen Zusammenhang verstehen, dann ist uns auch die Reaktion des Petrus ganz anders nachvollziehbar. Mitten hinein in diese Situation, von der dieser Wendepunkt des Markus-Evangeliums berichtet, mitten da hinein spricht Jesus seine missionarische Einladung aus. Richtet er sie nicht nur an die Jünger, sondern formuliert sie sehr offen. Wenn mir irgendjemand nachfolgen will, so könnte man das übersetzen, der verleugne sich selbst. Und damit bekräftigt Jesus einerseits für die Jünger ihren Weg. Sie hatten ja im Prinzip ihre Entscheidung schon getroffen. Sie hatten ja schon sämtliche Brücken hinter sich abgebrochen. Und Jesus will ihnen jetzt die Tragweite dieser Entscheidung verdeutlichen und sie bestärken auf diesem Weg. Und zugleich ist das eine offene Einladung unseres Herrn für all jene, die das Evangelium hörten, wie ein Prospekt, den er vor ihnen entfaltet und sagt, so, das erwartet euch. Das erwartet euch, wenn ihr in meine Nachfolge eintreten wollt. Das ist die Tragweite der Bekehrung. Der Schritt in die Nachfolge Jesu ist also eine echte Wende, ist eine Umkehr von dem, was den normalen Menschen bestimmt. Und wir werden uns jetzt an drei Punkten deutlich zu machen versuchen, worin das Neue besteht. Was ändert sich? Das erste ist der andere Wert. Der andere Wert. Und wenn man es zusammenfassen will, können Sie sich schon mal aufschreiben, Ewigkeitshoffnung statt Diesseitsverhaftung. Ewigkeitshoffnung statt Diesseitsverhaftung. Oder man könnte auch sagen, Seele retten statt Weltgewinn. Seele retten statt Weltgewinn. Der andere Wert. Jesus stellt die Werte des Nachfolgers und des Nicht-Nachfolgers einander gegenüber. Was sind die Werte des Nicht-Nachfolgers? Der will, Vers 16, die Welt gewinnen. Was soll es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Das heißt, der richtet seinen Fokus völlig auf das Diesseits. Der will reich werden, berühmt werden oder ein bequemes Leben haben, sein Häuschen bauen vielleicht. Der fragt zuallererst, ob er eine gute Rente hat, ob seine Krankenversicherung stimmt, ob einigermaßen die finanziellen Perspektiven geklärt sind. Die Ausbildung, die Versorgung, so, das ist sein Fokus. Der reiche Kornbauer ist ein Beispiel für diese Haltung. Und wir wissen ja, er war dann sehr zufrieden mit sich und mit seiner Vorratshaltung und er hat gesagt, Lukas 12, Vers 19, ich will dann zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes, sei guten Mutes. Das ist der Nichtnachfolger, das ist der Wert des Nichtnachfolgers. Und noch etwas sehen wir hier über den Nichtnachfolger. Die wichtigste Instanz, vor der Nichtnachfolger bestehen will, ist was? Das finden Sie in Vers 38. Wovor will der bestehen? Wessen Urteil ist dem besonders wichtig? Wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht? So, das ist seine Instanz. Vor denen will er gut dastehen. Und ehebrecherisches und sündiges Geschlecht ist einfach ein Ausdruck von Jesus für die Welt, die Jesus nicht glaubt, die Gott gewissermaßen den Bund gebrochen hat, die auf andere Götter und Götzen vertraut. Und vor diesen Leuten, vor dieser Instanz will der Nichtnachfolger gut dastehen. Das ist sein Wert. Da will er anerkannt sein. Da will er seine Meriten verdienen. Ja, ja, auch unter den Vertretern des ehebrecherischen Geschlechts, also auch in der säkularen Welt, gibt es ja immerhin einige Sympathien für Jesus. Nicht jeder in der ehebrecherischen Welt findet Jesus grundsätzlich schlecht. Also was die anderen an Jesus gut finden, was als anmutig durchgeht, dazu kann man ja stehen. Damit kann man sich ja präsentieren, damit kann man ja versuchen, neue Freundinnen und Freunde Gottes irgendwie zu akquirieren. Aber wenn es zum Konflikt kommt, wenn es aufeinanderprallt und wenn die säkulare Szene etwas für gut befindet, was Jesus für falsch hält und umgekehrt, dann will man doch lieber vor der Welt gut dastehen. Schämt man sich so ein bisschen für Jesus? Der Nachfolger war früher auch so veranlagt. Und der Nachfolger ist auch jetzt nicht frei von Menschenfurcht. Ich denke, das kann jeder von uns, der Nachfolger Jesu ist, von sich sagen. Wir sind nicht frei von Menschenfurcht. Aber durch das Evangelium ist ihm ein anderer Wert wichtig geworden, der andere Wert und lieb geworden. Der Nachfolger Jesu hat einen neuen Realismus. Verstehen Sie? Der Nachfolger Jesu hat begriffen, viel wertvoller und viel wichtiger als meine Stellung vor der Welt und in der Welt ist meine Position vor Gott und damit in der Ewigkeit. Das hat der Nachfolger begriffen. Und das ist das Erste, was sich verändert hat. Der andere Wert. Ewigkeitshoffnung statt Diesseitsverhaftung. Seele retten statt Welt gewinnen. Der neue Realismus sieht auch, viel wichtiger als dieses kurze Leben ist das ewige Ziel. Der Nachfolger hat diesen neuen Wert, dass er weiß, was am Ende von Vers 38 steht, nämlich, dass der Sohn des Menschen, Jesus, kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Er wird kommen als der endgültige Richter. Das ist die Zukunftsperspektive. Das zählt. Das ist Realismus. Dieses mit einzukalkulieren. Und das weiß der Nachfolger. Das ist der andere Wert. Nicht das ehebrecherische Geschlecht spricht das letzte Wort über mich, sondern der, der da kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Er ist der Richter. Er ist der, der das letzte Wort sagt. Es gibt ein abschließendes Gericht und Jesus wird sein Recht geltend machen. Und dann ist gänzlich uninteressant, dann ist gänzlich irrelevant, wie gut ich vor der Welt dastehe. Was dieses ehebrecherische Geschlecht über mich denkt oder auch nicht denkt, das spielt dann keine Geige mehr. Das ist einfach nur noch völlig nebensächlich. Denn dann zählt nur eines, meine Seele. Vers 36. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Überall, wo hier Leben übersetzt ist, steht im griechischen Text Seele. Und Seele kann zweierlei bedeuten. Seele kann einmal bedeuten, dieses irdische Leben. Das bedeutet es in Vers 35. Wer sein irdisches Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein irdisches Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Und Seele kann zum Zweiten bedeuten, und das bedeutet es in Vers 36 und in Vers 37, die unsterbliche Persönlichkeit eines Menschen, der ewig leben wird, so oder so, entweder ewig im Himmel oder ewig in der Hölle. Das meint Seele, das meint Leben in Vers 36 und 37. Wir müssen das also sehr genau unterscheiden. Und in der Ewigkeit zählt dann meine Seele, meine ewige Persönlichkeit. Und Jesus sagt, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Selbst wenn er sie gewönne, was er ja nicht mehr schafft. Aber was wird es ihm helfen? Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Womit kann er sich freikaufen vom Tod? Womit kann er sich Zeit kaufen? Wir haben neulich mit einem Gastwirt geredet, der das so richtig merkt. Der ist jetzt mal gerade 50, wie ihm die Zeit wegläuft. Er sagt, was will ich mit dem ganzen Geld, das ich verdiene? Ich kann mir keine Zeit kaufen. Und genau darauf legt Jesus hier den Finger. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Selbst wenn er die ganze Welt gewinnen würde, was völlig unmöglich ist, könnte er sich damit nicht freikaufen. Er könnte sich damit nicht freikaufen in Gottes Gericht. Er könnte sich damit nicht freikaufen vom Tod. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele löse? Nichts. Das ist nicht sehr anmutig, was Jesus hier sagt. Und in Vers 35 ist dann dieses irdische Leben gemeint. Denn wer sein irdisches Leben um jeden Preis, sein selbstbestimmtes Leben retten will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Was willst du? Und sehen Sie, an dieser Einladung scheitert die gesamte emergente Theologie, die darauf konzentriert ist, dieses Leben zu verbessern. Und die uns immer wieder vorwirft und sagt, ihr sprecht viel zu sehr über die Ewigkeit und über den Himmel und über die Sündenvergebung. Wir müssen hier die Gesellschaft verbessern. Das ist das, was Jesus zunächst mal, über den Himmel können wir dann auch nochmal irgendwie reden, aber Leute, das Reich Gottes soll hier gebaut werden. Das ist einfach nicht wahr. Das hat Jesus nie so gelehrt, sondern er hat genau das Gegenteil gelehrt. Siehe diese Verse. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele löse? In diesem Vers scheitert das ganze sogenannte soziale Evangelium, was kein Evangelium ist. Und Hebräer 9, Vers 27 hat es sehr deutlich gesagt. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Einmal steht da, zu sterben, danach aber das Gericht. Es kommt keine zweite Chance. Verstehen Sie, wir haben nur dieses eine kostbare Leben. Und wenn wir mit diesem einen kostbaren Leben sehenden Auges die falschen Entscheidungen treffen, dann werden wir es im Gericht Jesu verlieren. Dann haben wir keine Chance, wenn der Sohn des Menschen kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und wenn wir vorher sterben und vorher vor ihm stehen, haben wir auch keine Chance. Was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Nichts. Also das ist das Erste, was sich ändert, wenn du ein Nachfolger Jesu wirst, der andere wird. Plötzlich werden dir die Augen geöffnet. Plötzlich siehst du, wertvoller als alles Diesseits ist die Ewigkeit. Wertvoller als alle vergänglichen Werte und wertvoller als dein ganzes Standing in dieser Welt und dein Bankkonto und die Reihe deiner Ehrentitel ist deine unsterbliche Seele. Francis Chan, ein amerikanischer Pastor, hat ein Buch geschrieben unter dem Titel »Wie der Himmel unsere Ehe revolutioniert«. Und eigentlich könnte man seinen Ansatz auf jedes andere Thema übertragen, wie der Himmel unsere Arbeit revolutioniert, wie der Himmel unsere Familien revolutioniert. Er hat es eben bezogen auf die Ehe. Und er hat gefragt, was bedeutet es wirklich, Vorsorge für die Zukunft zu treffen? Und hören Sie, was er schreibt über seine Frau. Ich liebe Lisa Chan, das ist also seine Frau. Es gibt keinen Menschen, den ich mehr liebe. Und dann sagt er, auch in diesem Moment bemühe ich mich darum, dass meine Familie gut auf die Zukunft vorbereitet ist. Meistens sprechen die Menschen, die so etwas sagen, von der finanziellen Absicherung ihrer letzten Jahre auf der Erde. Ich dagegen beziehe mich auf die Millionen Jahre, die danach kommen. Einige Leute werfen mir vor, dass ich maßlos übertreibe, wenn ich mich auf meine ersten 10 Millionen Jahre in der Ewigkeit vorbereite. Ich denke jedoch, dass es maßlos übertrieben ist, wenn Menschen sich über ihre letzten 10 Jahre auf der Erde Sorgen machen. Ich stelle mir vor, wie es sein wird, weil er ja jetzt für seine Frau diese Verantwortung auch als Ehemann wahrnehmen will, wenn Lisa Gott von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Die Bibel versichert uns, dass das tatsächlich geschehen wird. Eines Tages wird meine Frau vor dem Schöpfer und Richter aller Dinge stehen. Was für ein überwältigender Augenblick wird das sein? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns wirklich für den Schock bereit ist, der uns an diesem Tag versetzt wird. Aber die Bibel fordert uns auf, unser Leben zur Vorbereitung darauf zu nutzen. Verstehen Sie, es ist so unendlich viel wichtiger, uns darauf vorzubereiten, als auf all die anderen Dinge, die wir auch irgendwie mit bedenken müssen und klären müssen. Aber ein guter Vater wird sich darum sorgen, wie stehen meine Kinder in der Ewigkeit da vor dem allmächtigen Gott. Ein guter Ehemann wird das fragen für seine Frau, eine Ehefrau für ihren Mann. Großeltern für ihre Enkelkinder. Ja, es ist gut, in die Ausbildung zu investieren und ihnen bei all den einzelnen Wegen hier auf dieser Erde zu helfen. Aber was zählt noch viel mehr? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Was nützt es dem Menschen, wenn er die letzten 10 Jahre seines irdischen Lebens eine ordentliche Beamtenrente genießt und in den Millionen Jahren danach auf ewig verloren ist? William Kelly, ein englischer Theologe, erhält eines Tages am Beginn seines Dienstes, da war er noch sehr jung, das großartige Angebot einer Universität. machen Sie bei uns Karriere, Mr. Kelly. Wir sind überzeugt von Ihren Qualitäten. Steigen Sie bei uns ein. Und prinzipiell ist da nichts dagegen zu sagen, aber Kelly wusste an der Stelle, wo ich jetzt bin, in der Verkündigung, da werde ich einfach gebraucht. Da kann ich nicht weglaufen. Und deswegen lehnt er diese Stelle ab. Und seine Professoren fragten dann ganz erstaunt, ja, aber Mr. Kelly, haben Sie denn überhaupt kein Interesse daran, sich einen Namen in der Welt zu machen? Und wissen Sie, was Kelly erwiderte? In welcher Welt, meine Herren? In welcher Welt? Es wird einem Menschen nichts helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert. Das ist das Erste. Das Erste, was sich ändert, wenn einer in die Nachfolge Jesu eintritt, das ist der andere Wert, dass wir mit großer Nüchternheit sehen, alle Freuden und alle Güter dieser Welt vergehen wie der Kaffeedampf im Einwegbecher. Wir alle nehmen ja so von Zeit zu Zeit so einen Becher mit, ne, von welcher Firma auch immer. Und am Anfang dampft der noch so schön, wenn wir den Deckel abnehmen. Aber das dampft nicht lange. Irgendwann ist der Kaffee kalt. Und wenn Sie das nächste Mal so einen dampfenden Becher vor sich haben, denken Sie an diesen Bibeltext. Alle Freuden, alle Güter dieser Welt vergehen wie der Kaffeedampf im Einwegbecher. Und wenn einer aufwacht, dann fragt er sich, wie konnte ich mein Leben bisher nur auf lauter Güte und Ziele konzentrieren, die so eine knappe Halbwertszeit haben? So brutal kurz, so überhaupt nicht nachhaltig. Wie konnte ich mein Leben so verschwenden? Wie konnte ich meine Kraft, meine Gedanken, meine Zeit so völlig falsch gewichten? Und in dem Moment, wo einer das erkennt, dann wird eine Frage vordringlicher als alle anderen, nämlich, was wird aus meiner Seele? Wie kann ich mein Leben retten? Woher bekomme ich das Lösegeld, um mein Leben frei zu kaufen? Oder ganz einfach, wie kann ich bestehen, wenn der Sohn des Menschen kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln? Und Jesus gibt uns auf all diese Fragen eine Antwort. Und die Antwort steht am Anfang von Vers 34. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und das ist jetzt das zweite Kennzeichen einer Bekehrung. Das ist das zweite, was sich ändert, wenn einer zu Jesus kommt. Erstens der andere Wert, zweitens das andere Wesen. Zweitens das andere Wesen. Die andere Grundhaltung, könnte man auch sagen. Und ich habe wieder ein Gegensatzpaar gebildet, damit Sie sich's gut notieren können. Selbstverleugnung statt Selbstbehauptung. Also, das erste lautete der andere Wert, Ewigkeitshoffnung statt Diesseitsverhaftung. Und das zweite, das andere Wesen, Selbstverleugnung statt Selbstbehauptung. Und was heißt nun Selbstverleugnung? Wir müssen das verstehen. Das normale Wesen des natürlichen Menschen ist ja bestimmt von seiner Selbstbehauptung, von unserem ganz natürlichen Stolz. Das ist unser normales Wesen. Und selbst wenn einer unter einem schwachen Selbstbewusstsein leidet, ist das ja nur die Rückseite derselben Medaille. Das ist ja nur eine gekränkte Selbstbehauptung, wenn einer ständig sagt, ach, ich kann ja gar nichts und wie schwach ist doch mein Selbstbewusstsein und so weiter. Das ist auch eine Form von Selbstbehauptung, nur gewissermaßen deren Umkehrung. Und dieses alte Wesen prägt sogar noch unsere Haltung Gott gegenüber dieser Selbstbehauptung, sofern wir überhaupt mit ihm rechnen. Selbstbehauptung ist das innerste Wesen aller Religionen. Merken Sie sich das. Selbstbehauptung ist das innerste Wesen aller Religionen. Der Mensch will sich vor Gott behaupten, er will seine Werke tun, er will seine Rituale praktizieren, er will sich entsprechend religiös vor dem Allmächtigen absichern. Selbstbehauptung ist das Wesen aller Religionen. Und so rennen wir selbstbezogen in unser Unglück. Wir werden uns nicht los. Wir ersticken an unserem eigenen Stolz. Wer seine Seele retten will, sagt Jesus, der hat nur einen einzigen Ausweg offen, er verleugne sich selbst. Das heißt, der verneine sich selbst, der sage Nein zu sich selbst, der distanziere sich von sich selbst. Das heißt, er stimme Gottes Urteil zu, dass er ein verlorener Sünder ist. Er verleugne sich selbst, das ist das andere Wesen. Er stimme Gottes Urteil zu, dass er ein verlorener Sünder ist. Das heißt Selbstverleugnen. Das ist starker Tobak. Und das lässt manchem Psychologen die Haare zu Berge stehen. Wo bleibt denn da die Anmut, fragt Herr Gundlach. Das ist nicht anmutig. Das ist genau das Gegenteil. Neulich las ich von einer ganz besonderen Trauung. Inzwischen kann einen ja fast nichts mehr schocken. Wir wissen ja inzwischen, dass es die sogenannte Ehe für alle gibt. Und in dem Zusammenhang hat man ja diskutiert, ob man nicht irgendwann auch eine Ehe mit seinem Haushund schließen könnte oder vielleicht sogar mit seinem Rasenmäher. Und im September letzten Jahres konnte man Folgendes lesen. Eine Mitte-30-Jährige die sich am vergangenen Wochenende in der evangelischen St. Pauli-Kirche in Hamburg alleine trauen. Wie bei einer Hochzeit, nur ohne Partner. Also die hat einfach Ja gesagt zu sich selbst. Auch interessant. Und für alles findet man irgendeinen evangelischen Pfarrer, der das vermeintlich in irgendeiner Kirche macht, ja. In den USA gibt es das schon länger. Es gibt dafür sogar schon einen Begriff. Wissen Sie, wie der heißt? Sologamie. Also wir kennen ja die Monogamie. Da heiratet ein Mann eine Frau. Wir kennen die Polygamie. Da heiratet ein Mann mehrere Frauen. Wir kennen die Homogamie. Da wissen wir alle, was das bedeutet. Aber jetzt gibt es sogar die Sologamie. Und in dem Artikel heißt es, was auf den ersten Blick vielleicht wie eine absurde Form von Selbstbezogenheit klingt, das ist wohl wahr, ist in Wahrheit oft ein seelsorgerisches Konzept. Ein Tag, an dem es darum geht, ganz bewusst Ja zu sagen zu sich selbst. Auch in Hamburg war dieser Gedanke ausschlaggebend. Der Pastor sagte, es sei ein öffentliches Bekenntnis zu sich selbst. Wissen Sie, so absurd diese Aktion erscheinen mag, Sologamie. Und wie gesagt, in Hamburg, 20. November 2018 wurde das berichtet. Das ist das Wesen des normalen Menschen. Und Jesus sagt, was dich rettet, ist genau das Gegenteil. Selbstverleugnung. Jemanden verleugnen heißt, sich weigern, mit ihm identifiziert zu werden, sich von jemandem zu distanzieren. Und so ist es hier gemeint. Ich erkenne meine Sündhaftigkeit. Ich erkenne, dass ich nicht gut genug bin für Gott. Ich distanziere mich von meiner Selbstgerechtigkeit. Ich beuge mich unter meine Besserwisserei. Ich verurteile mich selbst. Und nicht, weil ich so masochistisch bin, sondern weil ich Gottes Urteil über mein Leben zustimme. Das ist genau das, was der Zöllner in Lukas 18 gemacht hat, der da steht und nicht mal wagt aufzugucken. Lukas 18, der Pharisäer stellte sich hin, Vers 11, und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Das war das Gegenstück. Das war die Selbstbehauptung. Und der Zöllner, der stand von ferne, er wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sagte: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist Selbstverleugnung. Und das ist das Einzige, was uns rettet. Psalm 34, Vers 18 sagt: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich gebe meinen Anspruch auf, selbstständig mein Schicksal bewältigen zu können. Ich gestehe meine völlige Abhängigkeit von Jesus ein. Ich bin wie ein Kind, das aufhört, sich an irgendwelche Rettungsseile zu klammern und das nur noch erschöpft beide Arme um den Hals des Vaters schlingt. So komme ich zu Jesus. Paulus sagt in Galater 2,20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und in Philipper 3 hat er das so beschrieben, diese gleiche Wahrheit, was es heißt, sich selbst zu verleugnen, da sagt er in Philipper 3, dass alles, worauf er früher stolz war und womit er früher vor Gott imponieren wollte, dass er das jetzt alles für Dreck achtet. Philipper 3, Vers 8, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und ich achte all das andere für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich verlasse mich nur noch auf ihn. Er ist der Einzige, der mich retten kann. Alles eigene Gute loslassen. Mich ganz an Christus klammern. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat diese Selbstverleugnung in seinem berühmten Lied beschrieben, dass er sich ganz auf Jesus verlassen will, dass Christi Blut und Gerechtigkeit sein Schmuck und Ehrenkleid ist. Und wenn er dann vor Gott steht, sagt er: So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an Gut noch fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wird. Das heißt, sich selbst verleugnen. Das ist das andere Wesen. Selbstverleugnung statt Selbstbehauptung. Aber so und nur so bekommt der Sünder geschenkt, was er sich selbst nicht besorgen kann, nämlich das Lösegeld. Das steht doch in Vers 34, dass Jesus sagt: Womit kannst du dich freikaufen? Mit nichts. Aber ich habe mein Leben als Lösegeld für dich gegeben. Und dann das Dritte. Also, ein drittes Kennzeichen zum Schluss. Selbstverleugnung führt eben nicht in Passivität. Selbstverleugnung führt nicht zu Willenlosigkeit. Selbstverleugnung macht uns nicht lahm und schicksalsergeben, sondern das andere Wesen mündet in einen anderen Weg. Und das ist das Letzte. Drittens, der andere Weg. Und auch da habe ich wieder ein Gegensatzpaar gebildet, damit Sie das für sich festhalten können. Selbsthingabe statt Selbstbestimmung. Selbsthingabe statt Selbstbestimmung. Und Jesus beschreibt das so. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, und so geht es dann weiter, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, und das meint er, sein diesseitiges, vergängliches Leben, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Dieses Bild war den Jüngern dort im Römischen Reich absolut vertraut. Damals gab es viele Kreuzigungen. Und deswegen war ihnen klar, wenn Jesus sagt, du musst dein Kreuz auf dich nehmen, dann heißt das nicht, du musst mit den Widerständen deines Lebens irgendwie fertig werden. Ja, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Der eine ein bisschen eine schwache Niere und der andere einen problematischen Onkel und der dritte einen bösen Chef oder so. Jeder hat eben so sein Kreuz zu tragen. Aber so ist das nicht gemeint. Sondern das Kreuz war im ersten Jahrhundert ein Folterinstrument und wer daran hing, der starb. Das heißt, der zum Tode Verurteilte musste sein Kreuz auf sich nehmen, wenn er auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte war. Das ist die Logik hier. Wer sein Kreuz trug, der ging zum Sterben. Und sein Kreuz auf sich nehmen heißt nicht, ich füge mich geduldig in mein Schicksal, sondern sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt, ich gebe mein selbstbestimmtes Leben in den Tod. Ich gebe mein Selbstbestimmungsrecht auf. Ich gebe mein dickes Ego in den Tod. Ich trete mein Selbstbestimmungsrecht an Jesus ab. Das ist gemeint, sein Kreuz zu tragen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich gebe mein selbstbestimmtes Leben in den Tod. Und in Vers 35 wird das ja weiter erklärt. Und da heißt es, denn wer sein Leben, und damit ist gemeint sein altes, stolzes, selbstbestimmtes, irdisches Leben, um jeden Preis erhalten will. Also wer eben nicht sein Kreuz tragen will, wer nicht sein Selbstbestimmungsrecht an Jesus abgeben will, wer sein eigenes Ding weitermachen will und vielleicht Jesus so ein bisschen als religiösen Talisman von Zeit zu Zeit dazunehmen, der wird es ganz verlieren, nämlich in der Verdammnis. Wer dagegen bereit ist, sein Leben zu verlieren an Jesus, wer sagt, Herr, du sollst mein Chef sein, wer bereit ist zu sagen, ja, Jesus, es gehört dir, um deinetwillen und um des Evangeliums willen, ich bin bereit, dir zu dienen, ich bin bereit, dir zu folgen. Der wird es erhalten. Der wird das ewige Leben bekommen. Und der wird schon hier in diesem Leben merken, wie der Herr ihn trägt und führt und bewahrt. Also mein Kreuz auf mich nehmen heißt, mein eigenwilliges Leben aufgeben, um Jesu willen und um des Evangeliums willen. Zu sagen, du bist der Chef und dein Evangelium ist wichtiger als alle weltlichen Dinge. Das ist der andere Weg, auf den uns das andere Wesen führt. Selbsthingabe statt Selbstbestimmung, dass ich Jesus ausliefere. Und jetzt ist ganz wichtig, wir dürfen das keineswegs im Sinne von Werkgerechtigkeit missverstehen. Dann wird alles schief. Also so nach dem Motto, als müssten wir durch unsere Nachfolge unsere Rettung vollständig machen. Als wäre das so eine Zusatzleistung zum Glauben und nur wer die bringt, kommt auch wirklich an. So ist das nicht gemeint. Nachfolge ist nicht die Bedingung unserer Rettung, sondern Nachfolge Jesu ist die unausweichliche Folge dessen, dass wir gerettet wurden. Nachfolge ist keine Zusatzforderung zum Glauben, sondern Nachfolge ist die logische Konsequenz des Glaubens. Ich kann nicht anders, wenn mein Leben an Jesus hängt. Ich werde nicht durch meine Nachfolge gerettet, ich werde allein durch Jesus gerettet. Dass ich meine Arme um seinen Hals schlinge und sage, ich brauche dich. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Denken Sie dran, sich selbst verleugnen. Also ich werde allein durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christ, dass ich zu ihm komme, dass ich ihn um Vergebung bitte, dass ich ihn als meinen Herrn anerkenne, als meinen Heiland, als meinen Retter, als meinen König. Und man kann das vielleicht mit einem Bild beschreiben. Ich lasse Jesus in das Haus meines Lebens ein. Ich sage ihm, ja du, ich gehöre dir. Und Sie können nicht mit Jesus einen Deal machen. Jesus, du kannst gewissermaßen im Vorraum da meine Sünden beseitigen, aber ansonsten bitte taste mich nicht zu sehr an. Sondern wer Jesus aufnimmt, nimmt Jesus auf. Und der gehört zu Jesus. Aber Jesus kommt zu uns nur so, wie er ist. Also wir müssen ihn so reinlassen, wie er ist. Er ist der Sündenvergeber und er ist der Herr. Er ist der Retter und das Opferlamm, das für uns stirbt. Und er ist der König. Er ist nun mal der. Meine Frau war Lehrerin und Fränkin. Und ich hätte nicht sagen können, okay, die Lehrerin nehme ich und die Fränkin nicht. Oder umgekehrt. Es ist ein und dieselbe Person. Und so kommt Jesus. Und das gehört zur Tragweite der Bekehrung. Er ist der Herr. Mehr als 700 Mal im Neuen Testament wird Jesus Herr genannt. Überlegen Sie mal, mehr als 700 Mal. Und Herr, das heißt einmal der Gottessohn, der Titel für seine göttliche Hoheit, aber das heißt auch der souveräne Herrscher. Und wissen Sie, deswegen ist diese Selbsthingabe nicht optional. So nach dem Motto, der eine kann ja sein Christenleben führen, dass er sagt, ja, Jesus, bitte vergib mir meine Sünde, aber lass mich ansonsten in Ruhe mein Leben weiterleben. Sondern das ist an alle gerichtet hier. Die Volksmenge samt seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf mich. Und Jesus hat in Lukas 14, Vers 27 gesagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Verstehen Sie, er kann nicht mein Jünger sein. Und der Zusammenhang macht deutlich, das hat überhaupt nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Wenige Verse davor redet Jesus von den letzten Lumpentypen, die er in sein Reich reinruft, die überhaupt nichts leisten können. Aber er lädt sie ein, er vergibt, er nimmt sie in seine Nachfolge. Er zieht sie an sein Herz. Also Jesus verlangt von uns auch nicht, und das ist auch immer wichtig zu betonen in dem Zusammenhang, dass wir vollkommene Glaubenshelden sind. Verstehen Sie, die Jünger sind auch keine Glaubensroboter gewesen. Sind auch schwach geworden, haben auch ihre Macken gehabt. In bestimmten Situationen versagt. Die mussten auch immer wieder aufgerichtet werden, genauso wie wir. Aber sie haben grundsätzlich die Verfügung über ihr Leben abgegeben. Sie haben grundsätzlich gesagt, Herr, mein Leben gehört dir. Und das ist dieser andere Weg, Selbsthingabe statt Selbstbestimmung. Natürlich sind die schwach geworden zwischendurch. Denken Sie an Timotheus. Timotheus war einer der besten Schüler des Paulus, einer seiner treuesten Mitarbeiter. Und was schreibt Paulus ihm in 2. Timotheus 1, Vers 18? Schäme dich nicht für das Zeugnis von Jesus. Er schreibt dem Timotheus, schäme dich nicht, Timotheus, bitte schäme dich nicht. Leide mit für das Evangelium. Wir haben alle Angst. Wir neigen alle dazu, uns manchmal zu schämen. Aber wer ein Jünger Jesu ist, der wird nicht absichtlich schweigen können, der wird nicht ständig schweigen können und der wird nicht ungerührt schweigen können. Und dem wird das Herz schlagen, wenn er schweigt aus Angst und merkt, jetzt müsste ich eigentlich reden. Und es wird ihm bitterlich leid tun. Und er wird dem Herrn sagen, Herr, bitte hilf mir zu reden beim nächsten Mal. Und darum kann Nachfolge ja bis heute auch Verfolgung auslösen. Das ist immer so gewesen und das wird auch so sein. Und es ist gerade vor wenigen Tagen neu erschienen, der neue Weltverfolgungsindex. Und der ist so kommentiert von Open Doors. Da heißt es, die wachsende Verbreitung digitaler Geräte macht es Regierungen leicht, Menschen durch elektronische Chips oder Gesichtserkennung zu kategorisieren, zu überwachen und aufzuspüren. Und das verschärft auch manches in der Christenverfolgung. Und dann heißt es, im Berichtszeitraum vom 1. November 2017 bis 31. Oktober 2018 wurden 4.136 Christen aufgrund ihres Glaubens getötet. 4.136 Christen. Weltweit sind laut Open Doors mehr als 200 Millionen Christen einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Und dann haben sie so eine Liste der schlimmsten Verfolgerstaaten aufgestellt. Nummer 1 Nordkorea, Nummer 2 Afghanistan, Nummer 3 Somalia, Nummer 4 Libyen, Nummer 5 Pakistan, Nummer 6 Sudan, Nummer 7 Eritrea, Nummer 8 Jemen, Nummer 9 der Iran, und Nummer 10, Indien. Das ist die Realität. Und wissen Sie, es ist bizarr, dass nur wenige Seiten später, nachdem IDEA diesen Bericht bringt zum Weltverfolgungsindex, ein Herr Gundlach dazu aufrufen kann, Mission solle doch von der Anmut geprägt sein. Die Anmut, was Anmut bedeutet, sieht man 4 Seiten vorher. 4.100 ermordete Christen. Das ist nicht anmütig. Das ist die Situation. Im ersten Jahrhundert hat man die Christen verspottet und den Löwen vorgeworfen. Zu DDR-Zeiten konnten viele Kinder, weil sie sich zu Jesus bekannten, kein Abi machen. Die Familien wurden bespitzelt von der Stasi, Familienangehörige fertig gemacht. Fragen Sie mal Theo Lehmann, der kann viel dazu erzählen. Hier sind wir noch relativ frei, aber so manche erfährt das auch am Arbeitsplatz oder selbst in seiner Familie, dass er schief angesehen wird, gestichelt wird. Aber unser Leben gehört Jesus. Und Jesus weiß, was gut für uns ist. Und wenn ich mein Selbstbestimmungsrecht an ihn abgegeben habe, dann darf ich wissen, er erhält immer die Hand drüber, in jeder Sekunde. Und er lässt nichts zu, was mich wirklich fertig machen könnte. Damit kommen wir auf die Zielgerade. Was für eine Tragweite hat die Bekehrung? Weil sich so vieles ändert. Da ist der andere Wert. Ewigkeitshoffnung statt Diesseitsverhaftung. Seele retten statt Weltgewinn. Da ist dieses andere Wesen, dass ich frage, Herr, wie kann ich für die Ewigkeit gerettet werden? Selbstverleugnung statt Selbstbehauptung. Und dieses andere Wesen führt uns auf einen anderen Weg, nämlich auf den Weg der Nachfolge. Selbsthingabe statt Selbstbestimmung. Und dabei muss mancher seine Karriere aufgeben oder an den Nagel hängen, wie William Kelly. Wollen sich nicht einen Namen in der Welt machen? In welcher Welt, meine Herren? Ein anderer kann noch eine Zeit lang im System bleiben und dort sogar vielleicht Erfolg haben und mit seinem Erfolg viel Gutes bewirken. Gestern hatte ich Vorträge in der Nähe von Gummersbach zu halten und hinterher haben mich dann zwei junge Brüder zum Zug nach Köln gebracht. Und da hat einer von den beiden seine Geschichte erzählt. Er hat sich erst vor wenigen Monaten, durfte er sich erst bekehren, hat er zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden. Und er berichtete ganz begeistert, dass er seinen Arbeitsplatz hat in einer Weltfirma, die nennt sich, ich darf das hier mal sagen, das ist keine Schleichwerbung, Abus Kransysteme, einige von Ihnen werden das kennen. Das eine, die zählen heute zu den europaweit führenden Herstellern von Hallenkranen, 17 Werksvertretungen, an 40 Orten Servicestandpunkte, sie haben eine Niederlassung in Shanghai und so weiter. Und er erzählte mir ganz begeistert von der Weihnachtsfeier, die diese Firma veranstaltet hat. Er hat gesagt, das sind Christen. Da ist einer der Chefs dann aufgestanden, wir haben gesungen und dann hat er eine evangelistische Ansprache gehalten und gesagt, dass jeder Mensch Jesus braucht. Und nach der Weihnachtsfeier in einem guten Essen gab es Kalender mit Bibelversen drin. Und er sprudelte richtig vor Freude und Dankbarkeit, dass seine Chefs in der Firma Zeugnisse für Jesus sind und versuchen, ihren Einfluss in dieser Weise zu nutzen. Und deswegen die Frage, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht, hängt nicht damit zusammen, ob wir Missionare sind, also jetzt hauptberufliche Missionare, oder ob wir irgendwo am Band arbeiten oder ob wir Firmenchefs sind oder Lehrer oder Erzieherin oder was auch immer, sondern es hängt an der Frage, bestimmt Jesus über mein Leben? Lebe ich selbstbestimmt? Ich kann auch als Missionar sehr selbstbestimmt leben. Ich kann auch als Missionar versuchen, vor allem einen guten Ruf zu haben und ein interessantes Leben zu führen und so weiter. Die Frage, ob ich Missionar oder Konzernchef bin, entscheidet nicht darüber, ob ich Jesus nachfolge. Aber die Frage, ob er mein Herr ist und ob er über das bestimmt, was mein Leben ausmacht und ob ich versuche, meine Zeit für ihn zu nutzen, um ihm zu dienen und ihn groß zu machen und mich zu ihm zu bekennen, daran zeigt es sich. Und dann kommt es zum Treffen. Es kommt dann zum Treffen, wenn meine weltliche Arbeit wegen Jesus gefährdet und angegriffen wird. Dann kommt es zum Treffen. Und dann wird es sich zeigen, wem gehört mein Leben wirklich? Und wo schlägt mein Herz wirklich? Und deswegen sind wir alle darauf angewiesen, dass der Herr an uns arbeitet, dass er uns erzieht. Er hat ja Geduld mit uns. Der Waisenvater von Bristol, Georg Müller, der hat das mal so bezeugt, wie Gott an seinem Leben gearbeitet hat. Und er hat ja dort unter vielen persönlichen Opfern dieses Waisenhaus mit aufgebaut. Und einmal wurde Müller gefragt, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich zu dem Mann geworden, der jetzt hier so vor mir sitzt? Was ist Ihr Geheimnis? Und Müller antwortete, wissen Sie, es kam ein Tag in meinem Leben, wo ich starb. Ich starb dem eigenen Ich des Georg Müller, meinen Meinungen, meinen Vorzügen, meinem Willen. Ich starb auch der Welt. Ich starb den Lob und den Beschuldigungen von anderen Menschen. Und seitdem versuche ich nichts anderes, als Gott zu gefallen. Der Herr muss noch lange an mir herum erziehen, bevor ich mal einen solchen Satz mit letzter Gewissheit sagen kann. Aber er hat versprochen, an uns zu arbeiten. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel, Selbsthingabe statt Selbstbestimmung. Und deswegen die Frage, wem gehört dein Leben? Wem gehört dein Leben? William Carey war einer der ersten China-Missionare. Und eines Tages dann erfuhr er aus der Heimat, dass sein Sohn Felix, von dem er gehofft hatte, dass der stärker in die Missionsarbeit eintreten würde, dass er einen ganz wichtigen Diplomatenposten in der englischen Regierung übernommen hatte. Und dann schrieb er einen Brief an einen Freund und er kommentierte diesen Karrieresprung so: Felix vertändelt sich als Botschafter. Felix vertändelt sich als Botschafter. Das heißt nicht, dass man nicht auch als Botschafter, als Christ ein gutes Zeugnis sein, einen guten Dienst tun kann. Aber die Sorge von Carey war, dass die Karriere den Sohn geschluckt hatte. Und dass alles, was dann blieb, eine Tändelei mit der Karriere war. Wo vertändeln wir uns? Wo stehen wir in der Gefahr? Bist du schon eingetreten in die Nachfolge Jesu oder vertändelst du dich noch? Zum Schluss. Warum sollte Jesus dieses Vertrauen verdienen, dass wir wirklich alles auf diese eine Karte setzen? Dass wir sagen, wir verlassen uns nur auf ihn, wir verleugnen uns selbst und verlassen uns ganz auf das, was er getan hat. Und dass wir sagen, ja, bei all unserer menschlichen Schwachheit, die wir noch merken, aber wir wollen dieses Leben der Selbsthingabe leben und nicht mehr der Selbstbestimmung, sondern Jesus soll über uns bestimmen. Warum sollte Jesus dieses Vertrauen verdienen? Die Antwort finden wir versteckt hier in diesem Text, nämlich in Vers 37. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Womit können wir uns freikaufen? Womit können wir der Sterblichkeit und dem Gericht Gottes entkommen? Womit? Und die Antwort lautet, mit nichts. Aber Jesus, er hat es getan für uns. Und zwei Kapitel später, nämlich in Markus 10, Vers 45, sagt unser Herr über sich selbst dieses: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, Markus 10, Vers 45, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist die Antwort. Da steht im Griechischen ein etwas anderes Wort für Lösegeld als in Markus 8, aber das meint hier das Gleiche. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Und das heißt, deine Seele war ihm so kostbar, dass er den ganzen Weg bis zum Kreuz gegangen ist. Wem anderes willst du jetzt dein Leben schenken als ihm? Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist und dass du den Weg gegangen bist bis zum Kreuz und dann bis zur siegreichen Auferstehung. Und dass du das Lösegeld für uns gezahlt hast und dass du wirklich der Retter bist. Und Herr, du kennst unsere Herzen, und wenn wir uns an diesen Worten in Markus 8 prüfen, dann hilf doch, dass wir ehrlich werden vor dir. Du weißt, dass wir manchmal Angst haben, bestimmte Dinge loszulassen. Aber danke, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Herr, und schenke uns eine heilige Entschiedenheit. Und lass uns darin ganz geborgen sein, dass unser Leben ganz dir gehört. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.